Hallo und herzlich willkommen zur 256. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kriegerischsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und es war ja Ostern. Wir haben davor einmal die Fenster geputzt. Also nicht jedes Fenster, denn ich hatte mal erzählt, wir haben hier sehr große, viele Fenster mit auch noch einer Glasbrüstung davor, die man dann auch noch putzen muss. Das ist uns immer ein bisschen zu viel. Aber zumindest im Wohnzimmer haben wir fast alle Fenster geputzt, bis auf eines, was so ein bisschen, naja, das zählt auch gar nicht richtig. Also wir haben die Fenster geputzt und das war extrem schweißtreibend. Das war eine Sache, die hat meine Uhr auch etwas herausgefordert. Die trackt ja, wie viel ich mich so bewege und die hat immerhin dabei 65 Minuten Sport aufgezeichnet. Also das ist dann doch schon ganz ordentlich. Draußen waren es nur 20 Grad, aber so mitten im Sonnenschein war es dann doch ganz schön warm. Und ja, bei uns im Wohnzimmer, da knallt die Sonne auch richtig rauf. Das war doch sehr anstrengend. Auch wenn es gar nicht so lange gedauert hat, hat ja insgesamt, glaube ich, so knapp 2 Stunden waren wir da zu Gange. Und ja, das hat dann auch gereicht. Da war ich auch ordentlich fertig. Aber wo wir gerade bei Hausarbeiten sind, so ganz fertig waren wir dann noch nicht, denn wir haben auch noch 2 Regale angebaut. Und ich kann verkünden, das Ganze lief sehr dramafrei ab. Also da muss ich uns mal richtig loben, meine Frau und mich. Wir haben uns das da mit Schlachtplan gut ausgearbeitet, wie wir das machen sollten, wollten. Und das hat dann auch geklappt. Also gut, einmal haben wir eine falsche Schraube reingedreht. Aber das ist ja auch schnell korrigiert worden und da hat dann alles gut geklappt. Also wir haben jetzt 2 neue Regale angebaut, die auch richtig schick aussehen. Und ja, haben die Wohnung gleich wieder 0,8% hübscher gemacht. Extrem hübsch ist der Skull Eagle Skull Podcast von Marcel und Erik. Und da war ich traditionell, nämlich schon zum zweiten Mal, zu Gast, um über Kicker und Panther zu berichten. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich mal wieder sehr viel gelabert, sehr viel erzählt über linksfüßige Panther, über Pro Kick Australia, also Sachen, die ihr hier natürlich alles kennt. Wenn ihr trotzdem wissen wollt, was da so abging, dann habe ich einen Link dazu in die Shownotes gepackt und ganz wichtig, haben die beiden sich natürlich wieder dazu bereit erklärt, etwas Geld für Kicking Cross Squirts zu spenden. Da muss ich irgendwann nochmal meine Listen aktualisieren. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Aber da kommt auch wieder ein bisschen was zusammen, spätestens wenn der erste Draft-Pick reinkommt. Also wer, da kommt jetzt keiner. Das brauchen wir. Ja, dann in der letzten Woche habe ich einmal North Carolina und einmal North Carolina State durcheinander gebracht. Es war ja doch Tar Heels. Ich war die ganze Zeit bei irgendwie South Carolina. Ich kann auch genau erzählen, wie mein Gedankengang dabei war. Das ist aber wieder so verworren in meinen Eingeweiden drin, das würde kein Mensch verstehen. Aber ich kann genau nachvollziehen, warum ich mich da die ganze Zeit verhaspelt habe. Aber es sind doch die North Carolina Tar Heels gewesen und nicht das Wolfpack, wie ich gemeint habe. Wir waren auf dem Wochenmarkt. Wir sind jeden Samstag auf dem Wochenmarkt, meine Frau und ich. Und da war ordentlich was los, weil ja Ostersamstag. Wir haben uns dann also ein bisschen aufgetrennt und ich war dann schon bei unserem Bioschlachter am Stand und war dann auch dran. Die verkaufen auch Eier. Und vor mir war eine eindeutige Eierrassistin, denn die wollte nur weiße Eier. Der gute junge Mann, der das ihr aushändigen wollte, musste leider sagen, nee, ich habe nicht nur weiße Eier, sondern es sind immer auch noch ein paar braune dazwischen. Das wollte sie dann aber partout nicht. Ich habe mich natürlich die ganze Zeit gefragt, warum will man nur weiße Eier, bis mir dann auffiel, dass halt Ostern ist und wahrscheinlich wollte sie die Eier zum Färben haben. Trotzdem, ich habe sie, gute Frau, für eine eiskalte Eierrassistin gehalten, mit der ich nichts zu tun haben wollte. War wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Aber ich fand es trotzdem sehr lustig, insbesondere wie lange ich gebraucht habe, zu verstehen, warum, dass sie eigentlich nur weiße Eier, nicht heiße Eier, nur weiße Eier haben wollte. Das, ja, ich kann mich ja über mich selber, kann ich mich ja am meisten kaputt lachen. Nicht kaputt lachen kann ich mich über meine Uhr, auf die ich gerade schaue. Wir haben hier so eine Funkwanduhr hängen. Die habe ich relativ günstig, muss ich dazu sagen, bei einem großen Versandhandel mal bestellt. Und die hat eigentlich gute Dienste geleistet, aber jetzt seit einiger Zeit, da stimmt die einfach nicht mehr. Es ist jetzt etwa 16:45. Sie zeigt an, es wäre 11:20. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Ich habe dann gedacht, okay, die Batterie ist wahrscheinlich alle, da muss man eine neue rein. Stellt sich raus, nein, die Batterie ist nicht alle gewesen. Die Uhr scheint einfach nur einen Defekt zu haben. Die geht zu schnell. Die geht nicht zu langsam, die geht zu schnell. Und zwar etwa 7 Sekunden pro Minute. Ja, und da kommt halt im Laufe eines Tages doch ordentlich was zusammen. Wie ich jetzt gemerkt habe, die muss ich wohl leider dann entsorgen. Beziehungsweise ich werde dann nochmal probieren, die Batterie noch ein zweites Mal auszutauschen, aber ich fürchte, ja, die hat es leider verpasst. Seltsamerweise, wir haben hier richtig viele Uhren. Also ich habe eine Uhr am Rechner, ich habe eine Uhr auf meinem Podcast-Gerät. Ich habe eine Uhr auf dem Titbit. Ich habe natürlich auch noch eine Uhr am Handy und auf dem Handgelenk. Und trotzdem guckt man da relativ häufig drauf. Und deswegen stört einen das auch so sehr. Das ist doch ein bisschen verwunderlich, dass so eine traditionelle Uhr dann doch noch immer wichtig ist. Ja, wichtig sind auch Straßen, Infrastruktur, ja, auch in Deutschland ein ganz großes Thema. Dabei stellte sich jetzt heraus, dass etwa 300 Meter von mir entfernt, von unserer Haustür entfernt, es ja einen möglichen Kanalabbruch geben könnte. Und man möchte das natürlich verhindern. Dementsprechend macht man da jetzt eine Woche lang Ausbesserungsarbeiten. Dadurch ist die Straße halt gesperrt. Und ich habe jetzt gedacht, ja, das wird ja wohl nicht so schlimm sein. Doch, das ist ziemlich schlimm, denn dadurch gibt es hier einen riesigen Rückstaub. Das wird also eine sehr unangenehme Woche hier in der Straße. Also nicht für mich, denn ich komme da, fahre da nicht längs. Kommen da immer gut dran vorbei. Aber also für die Leute, die da längst müssen, das wird nicht angenehm sein. Und das ist angekündigt für eine Woche. Ihr wisst ja, wie das so ist mit Bauarbeiten. Das kann auch ein bisschen länger dauern. Nicht allzu lange dauern werden die News und Transaktionen, die ich heute habe, denn das sind extrem wenige. Ja, und das solltet ihr dann vielleicht nutzen und mir eine E-Mail oder sonstige Nachricht zukommen lassen. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten dazu in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. So, los geht's. Los ging es dann am letzten Dienstag, da haben wir Nachrichten aus der ELF bekommen. Da muss ja Lenny Krieg ersetzt werden, der jetzt bei den Atlanta Falcons ist. Und dementsprechend muss Stuttgart Search einen neuen Kicker bekommen. Und ja, das wird jetzt der neue alte Kicker werden, nämlich Timo Bronn, der schon vor drei Jahren war es, für die Search aktiv war. Der wird jetzt also den Job erneut übernehmen. Am Donnerstag dann überraschende Nachrichten aus der Canadian Football League. Da hat nämlich David Côté, den hatte ich erst vor einigen Wochen erwähnt, dass der bei den Montreal Alouettes einen neuen Vertrag bekommen hat. Der hat sich jetzt entschieden, in den Ruhestand zu gehen. Ja, das ist etwas sehr überraschend. War auch erst seit einigen Jahren, seit 4 Jahren in der CFL. Also da hat man jetzt auch erwartet, der könnte noch ein bisschen. Aber ja, man weiß es nicht. Das kann ja auch immer sein, dass in der Familie irgendwas passiert ist oder ähnliches. Oder er hat ein anderes Jobangebot bekommen. Kann man ja auch mal so sagen, so viel verdient man in der Canadian Football League auch nicht, dass wenn man irgendwo ein anständiges Jobangebot bekommt, wo man gesagt bekommt, man kriegt, keine Ahnung, 150.000 im Jahr und gute Aufstiegschancen vielleicht, dann nimmt man das vielleicht auch lieber mit, als da die Unsicherheit zu haben, ob man dann in der CFL länger aktiv bleiben kann. Nicht aktiv am Wochenende war Donald Delahaye Destroying auf YouTube. Der hat sich nämlich verletzt bei den San Antonio Brahmas und wird wohl auch einige Wochen ausfallen. Deswegen hat man einen Ersatzkicker geholt und das ist ein ja, Bekannter, insbesondere von mir, denn sein Name steht hier als allererster in meinem Sendungsdokument seit 2 Jahren. Es ist nämlich Tristan Ruskino, dem fehlen nur ein paar Spiele, um den Rentenanspruch voll zu haben. Und ich habe am Anfang meines jeden Sendungsdokuments eine Liste mit Spielern, die ihren Rentenanspruch voll haben könnten. Und da steht sein Name ganz oben drauf. Die Liste wird vor dem NFL-Start sicherlich aktualisiert werden. In der NFL, zu der kommen wir auch noch ganz kurz, da haben nämlich die Denver Broncos einen Longsnapper gesigned, nämlich Zach Treiner. Den kennen wir aus etlichen Trainingscamps und von den LA Rams beispielsweise, wo er mal auf dem Practice Squad war. Ja, Mitchell Trubisky gilt als einer der besten Longsnapper der Liga, den die Broncos da haben. Aber der bekommt jetzt zumindest ein bisschen Konkurrenz oder Entlastung im Trainingskampf, wie man sieht, mit Zach Treiner. Und als allerletztes haben wir dann noch eine Longsnapper-Nachricht, diesmal aus der UFL. Da haben die Michigan Panthers nämlich Peter Bowden geholt. Der hat sich ihr Longsnapper verletzt. Und ja, da wird also Ersatz benötigt. Peter Bowden kennen wir unter anderem davon, dass er mal bei den Green Bay Packers im Camp war. Ja, und das waren sie auch schon, die Nachrichten, die News und Transaktionen der Woche. Und wir bleiben dann kurz in der UFL, gucken uns da die Stats nach Woche 4 mal an. Zwei Kicker sind immer noch perfekt, und zwar einmal Harrison Meeves von den Birmingham Stallions und Rodrigo Blankenship, Hot Rod, von den St. Louis Battlehawks. Meeves bisher 8 von 10, genau, das wäre perfekt. 8 von 8 und Rodrigo Blankenship 10 von 10. Jeweils auch mit einem langen Field Goal. Rodrigo Blankenship unter anderem ja mit dem längsten Field Goal, welches wir bisher in der UFL-Saison gesehen haben. Einen 56-Yard-Field Goal, hat jetzt am Wochenende noch einen 55-Yard-Field Goal dazu gekickt. Und Harrison Meeves auch mit einem 53-Yard-Field Goal. Sind auch die besten im PFF-Grade mit 84 für Meeves und 83 für Blankenship, dann gefolgt von Matt Coughlin von den Memphis Showboats. Der hat 75, das ist auch noch ein guter Wert. Und danach wird es dann nicht mehr ganz so gut ab Lukas Havrisik. Ja, ihr könnt die Werte dazu natürlich auf meiner Homepage smkmsblog.de im StatCenter alles einsehen. Bei den Panthern, da ist zurzeit der beste Brad Wing von den San Antonio Brahmas, linksfüßiger Australier. Der hat einen Bruttoschnitt bisher von gut 51 Yards, ganz hervorragend. Und PFF sagt auch, er wäre der Beste, 77,5. Da sein Grade laut PFF der zweitbeste Panther mit 3 Punkten Abstand ist Sterling Hoffrichter. Den kennen wir auch aus der NFL von den St. Louis Battlehawks mit 74,5. Und dann auch noch einen guten Wert laut PFF hat Paxton Brooks von den DC Defenders mit einem Wert von 69,9. Und Hangtime ist vielleicht auch interessant da. Sterling Hoffrichter wirklich richtig gut. 4,64 im Durchschnitt bei seinen Punts. Paxton Brook da auf Platz 2 mit 4,38. Auf Platz 2 ist Matt Mangle von den Memphis Showboats. Ja, am Wochenende leichte Probleme. Bei den Michigan Panthers war es, meine ich, mit Seth Wernan, wo ein Snap, ja, daneben gegangen ist, muss man ehrlich sagen. Und er kann von Glück reden, dass das Ganze als Fumble gewertet wurde. Und er hat nämlich noch einmal probiert, den Ball zu punten. Und das wäre irgendwie so ein, ja, -6 Yards Punt gewesen. Aber glücklicherweise wurde das als Fumble gewertet und dementsprechend keine Statistik da eingeflossen, die ihr ohnehin nicht ganz so überragende Nettoschnitt, den er im Moment hat, von gut 30 Yards etwas verbessert hätte. Also ja, da noch Glück im Unglück gehabt, aber ja, schön war es auf jeden Fall nicht. Ja, und damit kommen wir auch schon zu den letzten beiden Panthern, die ich vorstellen möchte für den NFL-Draft. Ja, da geht es nach Australien. Denn sowohl mein Panther auf der 2 als auch auf der 1 sind von PKA, von ProKick Australia, ausgebildet worden und ja, stammen dementsprechend auch von Down Under. Es geht los. Auf Platz 2 habe ich Jeremy Crawshaw von den Florida Gators. Ein Panther, 6 Fuß, 3 Inches groß, 205 Pfund schwer. Er kommt aus Emu Plains, Australien. Aus Emu Plains, Australien. Ich ja, liebe diesen Ortsnamen ganz hervorragend. Emus ja in Australien ein eigenes Thema. Wer es noch nicht weiß, die australische Armee hat mal einen ganzen Krieg geführt gegen Emus und ja, nicht gewonnen, sage ich mal so. Ich habe euch einen Artikel aus dem Spiegel verlinkt, der die ganze Geschichte erzählt. Wer es mir nicht glauben will, kann dann auch mal nachgoogeln. Ja, Emu Wars, sehr interessantes Thema der australischen Geschichte. Halt keine Glanzleistung der australischen Armee. Er kommt aus Emu Plains, das ist ein Vorort von Sydney. Ja, war 4 Jahre lang Starter bei den Gators. Kann auch Kickoffs, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Hatte 2 richtig gute Jahre, und zwar 2022 und 2023. Und 2024 war er dann ja nur noch gut. Also war immer noch okay alles, aber die Jahre davor war er halt richtig gut. Da wäre er hier gut die Nummer 1 geworden. Aber jetzt im letzten Jahr, weiß nicht, ob es ein kleiner Downtrend war oder nur ein Downer-Year, welches halt immer noch ein gutes Downer-Year war. Aber das ist so ein bisschen zu bedenken, daher bei ihm. Ist er bei mir nur auf der 2. Muss allerdings auch sagen, dass sowohl bei den Kickern als auch bei Panthern die Plätze 1 und 2, das ist so ein bisschen austauschbar. Das ja, ist einfach nach Bauchgefühl oder je nachdem, wie ich gerade aufgestanden bin. Im Jahr 2023, so zum Vergleich mal, um zu schauen, wie es war, was ein sehr gutes und ein gutes Jahr ist. Im Jahr 2023 hatte er einen Bruttoschnitt von 48,9 Yards. Ein Nettoschnitt von 44,3. Im letzten Jahr dann halt nur noch in Anführungszeichen einen Bruttoschnitt von 45,7 und einen Nettoschnitt von 42,4 Yards. Also ja, gut 3 Yards weniger brutto, 2 Yards weniger netto. Das ist dann schon spürbar. Trotzdem, was bei ihm ganz hervorragend ist, Hangtime 4,15 Sekunden. Im College, ja, noch mehr als in der NFL, ist man sehr froh, wenn man über 4 Sekunden kommt. Und PFF fand ihn auch gut, aber halt auch nicht so gut wie in den letzten Jahren, 80,4 da sein Schnitt. Was bei ihm interessant ist, ist sein Powerpunt-Schnitt. Damit ist er nämlich der Beste in den Top 12, die ich mir angeguckt habe, mit einem Schnitt von fast 49 Yards. Sein längster Karrierepunt war ein 69 Yarder. Das ist 2 Yards mehr als die Nummer 1 hat, die ich hier vorstellen möchte. Das ist James Burnip von den Alabama Crimson Tide. Er ist ein sehr großer Panther mit Gardemaß 6 Fuß 6 Inches, 236 Pfund, auch so ein bisschen zugelegt im Laufe seiner Karriere. Ich hatte mir da die Statistik angeguckt, hat mit gut, ich glaube 215 Pfund angefangen, ging dann auf 220 und am Ende dann halt auf 236 Pfund hoch. Er kommt aus Mount Macedon in Victoria in Australien, auch toller Name, aber kommt natürlich nicht so ganz an Emo Plains ran. Auch er war 4 Jahre lang Starter von 2021 bis 2024. In Alabama, hat 201 Karriere-Punts, davon allerdings auch 17 kritische. Das bedeutet einen Schnitt von 15,2. Kritische Punts berechnet sich ja nur von denen, die etwas weiter hinten sind. Deswegen, 217 von 201 ist nicht 15%. Nur so für die Besserwisser als Klarstellung. Er hatte 72 Punts, die er in die 20 gebracht hatte. 31 in die 10, 8 in die 5. Sein längster Punt, 2 Yards weniger als bei Jeremy Crawshaw, nämlich ein 67-Yarder. Aber, um das Ganze mal zu sagen, dass Brutto und Netto nicht immer, ja, wie sagt man das schön, Hand in Hand gehen. 2023 hatte er einen Bruttoschnitt von 47,5 und einen Nettoschnitt von 43 Yards. Im letzten Jahr ist sein Bruttoschnitt gefallen um 2 Yards, 45,6 nur noch, aber sein Nettoschnitt ist um fast 1 Yard gestiegen auf 43,9 Yards. Und ja, das kommt insbesondere dadurch, dass er die allerbeste Hangtime aller Panther hat, die ich mir angeguckt habe. 4,38 Sekunden. Das ist also ganz, ganz hervorragend. Da werden die NFL-Teams sehr drauf gucken. Ja, und auch PFF ist der Meinung, dass er einer der allerbesten Panther im letzten Jahr war. Sein Rating 92,3. Also, meine Nummer 1 als Panther James Burnip, auf Platz 2 Jeremy Crawshaw. Wie gesagt, so ein bisschen austauschbar, beides Australier, das ist natürlich sehr interessant. Ob mal wieder, wie schon im letzten Jahr mit Torrey Taylor, ein Australier der beste Panther oder vielleicht auch der einzige wie im letzten Jahr wird, der ausgewählt wird. Wir werden es am Samstag dann erfahren. Ja, vielleicht sogar schon etwas früher, sehr unwahrscheinlich, wird ein Kicker ausgewählt und wer da die Nummer 1 oder 2 ist, das hört ihr jetzt. Auf Platz 2 bei mir und auch wie bei den Panthern ist es so, könnt ihr einfach austauschen. Die sind beide richtig gut. Ich kann mir bei beiden vorstellen, dass die als erstes vom Bord gehen. Aber bei mir auf Platz 2 ist Andres Borregales von den Miami Hurricanes mit 5 Fuß 11 Inches. Einer, der eher Normalmaß hat, würde ich mal sagen. Bei Kickern ist es ja durchaus so, dass die auch mal ein bisschen kleiner sind. Während bei Panthern, da wird es tatsächlich schwierig, Panther unter 6'1", 6'2 zu finden. Andres Borregales, geboren in Caracas in Venezuela. Sein Bruder José hat auch schon gekickt in der NFL bei den Tampa Bay Buccaneers, hat den Lou Groser Award gewonnen, hat auch bei den Miami Hurricanes gespielt im College. 2020 hat er den Preis für den besten College-Football-Kicker gewonnen. Andres war der Starter, der ihm dann sofort gefolgt ist von 2021 bis 2024 und hat in seiner ganzen Karriere nur einen einzigen Extrapunkt daneben gesetzt. Wir reden jetzt immer noch über College-Football-Extrapunkte, die sollte man ja auch machen, aber trotzdem in seiner langen Karriere nur einen einzigen daneben gesetzt, das ist schon bemerkenswert. Auch bemerkenswert ist seine Trefferquote bei langen Field Goals. 4 von 4 ist er gegangen. Bei Kicks über 55 Yards. Er hat alle Kicks, die er probiert hat, die aus 55 oder mehr Yards waren, die waren erfolgreich. Man muss allerdings auch sagen, die kamen alle, zumindest 3 davon, kamen tatsächlich aus exakt 55 Yards. Eines kam aus 56 Yards. Das war auch das längste seiner Karriere. Aber trotzdem natürlich erstaunlich, dass er da alle getroffen hat. Insgesamt ist er 7 von 10 gegangen, was Field Goals angeht, aus mehr als 50 Yards. Und auch Game Winner kann er ganz hervorragend, 7 von 8 hat er da verwandelt. Insgesamt seine Karriere Field Goal Percentage 86%. Das ist ganz hervorragend für einen College Football Kicker, wo wir ja froh sind, wenn da einer 75% trifft. Deswegen da, ja, ganz super, was er da gemacht hat. Was nicht ganz so gut ist, ist, dass er, wenn er mal daneben geballert hat, dann aus relativ kurzen Distanzen, er hat zum Beispiel 4 Field Goals aus 30 bis 39 Yards daneben gesetzt. Das sieht man nicht so gern. Insgesamt 7 Critical Misses, der zweithöchste Wert aller Kicker, die ich mir angeguckt habe. Das ist so ein bisschen, ja, bei ihm der Knack, den man da so hat. Aber ich glaube, er ist der Kicker, der am meisten pro-ready ist, wenn man da Luca zitieren darf. Das ist derjenige, wo man sich nicht ganz so viel Gedanken machen muss. Ich glaube, wenn einer gleich bereit ist, da zu performen, dann er. Bei meiner Nummer 1, da, ja, glaube ich, muss noch ein bisschen gearbeitet werden, damit man ein paar Sachen noch ändern muss. Aber Andres Burgales ist für mich so, ja, wenn wir eine sichere Bank dieses Jahr in der Kicker-Klasse haben, dann wäre er es. Das sieht auch Dan Brugler so. Der hat ihm immerhin einen 6-Runden-Grade gegeben im The Beast, dem allumfassenden Werk über alle möglichen Spieler, die in den Draft gehen. Da drinnen auch erwähnt wird Ryan Fitzgerald. Das ist nämlich mein Kicker Nummer 1. Der hat gespielt bei den Florida State Seminoles. Das ist sehr interessant. Wir haben von den Top 4 Spielern bei den Kickern und Panthern haben wir 3, die in Florida am College waren. Nur James Burnham mit Alabama ist da ein bisschen außen vor. Ja, Ryan Fitzgerald, ursprünglich kommt er aus Georgia, 6 Fuß 1 Inch groß, 190 Pfund schwer, hat ja die Saison sehr, sehr gut angefangen, also zumindest für ihn persönlich. Florida State ja im letzten Jahr sehr hoch gerankt gestartet, ich glaube an Platz 10 und hatte dann, ich weiß nicht, 3 Spiele gewonnen insgesamt. Es war eine Katastrophensaison für die Seminoles. Hat im ersten Spiel in Dublin, in einem nicht ganz so einfach kickenden Stadion gegen Georgia Tech, 2 Field Goals in der ersten Hälfte gemacht. Eines aus 52 Yards und eines aus 59 Yards in der ersten Hälfte im ersten Spiel. Das war ja ganz hervorragend. Das war auch so mit das Highlight insgesamt der ja, Seminoles-Saison, würde ich fast sagen. Er war Finalist für den Luke Rosa Award im letzten Jahr, den Preis, den ja Kenneth Almendares gewonnen hat, den ich gar nicht in meinen Top 12 drin habe, den man aber zumindest auch kennen sollte, kann. Der wird auch irgendwo in Trainingscamps auftauchen. Er war im letzten Jahr All-American, denn er hat, ja, 14 Kicks probiert, sowohl 14 Field Goals als auch, und das ist das Schreckende, 14 Extrapunkte. 14 Extrapunkte in einer ganzen College-Football-Saison für Florida State. Das ist, ja, miserabel. Immerhin, er hat alle davon getroffen. Und das ist nur 14 Mal, das liegt jetzt ja nicht an ihm. Bei den Field Goals hat er eins daneben gesetzt. 13 von 14 ist er da gegangen. PFF hat ihm ein fast perfektes Rating gegeben, 94,3. Denn insbesondere auch aus langer Distanz war er sehr erfolgreich. Trefferquote da 100%. Aus mehr als 50 Yards, 5 von 5 ist er da gegangen. Ja, wenn man seine Karriere sich anguckt, warum habe ich ihn auf Platz 1? Weil ich da ein bisschen mehr Potenzial sehe als bei Andres Burgales, aber auch ein bisschen mehr Risiko, muss man auch sehen. Er war 2019 Redshirt, hat dann ab 2021 gestartet und war 21 und 22, oh, sagen wir mal, nicht so gut. Das kann man nicht anders sagen. Aber dann seit 2023 ist er richtig gut, hat schon 2023 nur 2 Field Goals bei 21 Versuchen daneben gesetzt. Allerdings, ja, mit dem längsten da nur 48 Yards, hatte ich auch noch ein bisschen Zweifel, ob er die langen Dinger konstant bringen kann. Aber nach dem ersten Spiel in Dublin bin ich da doch sehr überzeugt von. Ich sehe bei ihm halt einfach die Ceiling ein bisschen höher als bei Burgales. Deswegen er auf Platz 1. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Kicker gedraftet werden, dann sind das die beiden. Und vielleicht auch noch irgendein weiterer, vielleicht irgendein Überraschungskandidat. Ich habe heute einen Mockdraft gesehen, da war Tyler Loop zu den Patriots gegangen. Also das wäre ja auch eine spannende Sache, wenn man da ein großes Schussbein haben will, dann doch gerne ihn. Wir werden am Samstag mehr wissen. Ich hoffe natürlich sehr, dass da einige Spezialisten gepickt werden. Und das war sie auch schon, die 256. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich habe gerade eben eine Versicherung für unseren Kater Gary abgeschlossen, denn wir hatten leider in der Familie einen traurigen Fall. Dem guten Lucky geht's jetzt hoffentlich wieder besser, aber man muss ehrlich sagen, Tierarztrechnung, das ist ja, ja, ein Fass ohne Boden. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben das gemerkt, als Gary einmal Zahnstein entfernt werden musste und das hat 800 Euro gekostet. Und da haben wir gesagt, ja, das kann man doch machen. Aber ja, wenn es jetzt eine OP oder so mal werden müsste, Gary ist ja noch relativ jung mit seinen 7 Jahren, aber wird halt auch nicht jünger, dann geht sowas ja doch sehr, sehr schnell ins Geld. Und da haben wir jetzt gesagt, da ist uns dann die 20 Euro im Monat ist uns das wert. Auch, ja, irgendwie ist das alles noch ein bisschen Abzocke. Ich arbeite ja bei der Arbeit mit lauter Tierärzten zusammen und die sind auch immer wieder darüber überrascht, weil die ja keine Praktiker sind, was man da so bezahlen muss und stellen manchmal ihre Berufswahl auch in Frage, ob es wirklich so richtig war, nicht in die Praxis zu gehen, sondern da im Labor zu sitzen und man nicht anders irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen könnte. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.